Man sagt, die Schweizer sind engstirnig, sie kommen nicht aus den Bergen raus, ein neutrales Volk sind wir, halten sich daraus raus. Der Grund, warum sich aber die heutige Torgrunde nicht unter dem Titel Fremdenlegionär halten, sondern Söldnerleben, der ist, weil die Schweiz seit dem Mittelalter gerne nicht so ab von der Welt ist, wenn ich jetzt gerade vorne eben angefangen habe zu schwätzen. Als Ostschweizer denkt man vielleicht, als St. Galler Textilhandelsstadt oder so, aber eben Söldnerleben, auch die Bauern, gerade aus dem Appenzellerland. Schon früher haben die Männer in Fremdendienst gekämpft, darum sagt man heute, wie der Heimat von meinem Monatsgast, gut, ob man da zu Walzenhausen noch sagt, weiss ich nicht ganz sicher, aber man sagt nicht Nastuch, sondern Fazzenetli, vom Italienischen abstammend. Und bei mir sitzt jetzt eben ein Mann, der vom Ruf von der Sahara angelockt worden ist, aber auch wieder vom Sentis zurück. Herzlich willkommen, Peter Eckenberger, hier im Kaffeehaus.
Merci vielmals. Danke schön.
Du hast aus einem engen Appenzellerland zu Walzenhausen wollen ausbrechen. Die Lehre hast du darum in St. Gallen gemacht und im Baselbiet, weg von den Hügeln, schon mal eine erste Station. Aber das hat nicht gelangt. Als 20-Jähriger bist du 1959 auf und davon in die Fremdenlegion. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, einfach mal eine Rahmenfrage, eine Grundsatzfrage. Hast du dort die Weite gefunden bei dieser Expedition?
Ja, da hat man sicher gefunden. Die Weite hat man natürlich gefunden. Man hat auch einen Haufen anders gefunden. Gell? Man ist jung, man will ausbrechen. Und man hat natürlich alle, wir erreichen eine Verbesserung. Oder eben die Abenteuer, die einem gelockt haben. Und irgendwie kommt man dann vom Regen in die Traufe. Mit einem Beruf, einem Drogistenberuf. Da vorne war mein Lehrbetrieb gewesen, an der Lisebühlstrasse, die Drogerie Debrunner. Ein Beruf, der mir natürlich absolut nicht gefallen hat. Man ist irgendwie reingerutscht, weil man nicht gewusst hat, was da. Und dann eben ausbrechen, die Fremdenlegion, die einem fasziniert hat, wo man so viel gehört und gelesen hat, wo man die jungen Kerle eindringlich gewarnt hat, macht nur das nicht. Es ist ein bisschen parallel wie heute. Heute warnen wir die Jungen vor Drogen, vor Alkohol, vor Nikotin und sie wissen, wie viel das da bringt, oder? Man will Grenzen ausloten, Grenzerfahrungen machen, das gehört zu der Jugend, aber eben, das ist natürlich eine Grenzerfahrung, die dann nicht ein paar Stunden oder ein paar Tage geht, sondern eben im Minimum 5 Jahre.
Mhm. Was hat denn dir gefehlt eben hier in der Ostschweiz, im Appenzellerland, als Jugendlicher?
Ein strenges Elternhaus, ein Beruf, der mir nicht gefallen hat und dann irgendwie das Fernweh, nicht? Auch das Frankreich, das mich dermaßen fasziniert hat, obwohl in meiner Familie hat niemand den Bezug gehabt, so, zu Frankreich, niemand hat gross Französisch können und der Eckenberger, der hat jetzt einfach das Gefühl gehabt, weg, ausbrechen. Und gell, es war schon ganz eine andere Zeit gewesen, Ende der 1950er Jahre. Reise ins Ausland, das ist Luxus gut gsi, da wissen wir eigentlich alle. Und wir jungen Kerle da in dem Kaff Walzenhausen, total tote Hose. Wir haben das Gefühl gehabt, wenn man schnell und unbürokratisch will Abenteuer erleben, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Richtung Norden, Hamburg, fast zur See. Ein paar Walzenhausen haben das gemacht. Oder eben die andere Variante, Marseille, Fremdenlegion.
Aber das Leben in Walzenhausen hat dich das eingegangen, so der Alltag?
Ja, natürlich. Als Junge hat man natürlich das Gefühl gehabt, man sei eingegangen. Vor allem, wenn man strenge Eltern hat und auch die Lehrstellen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat es denn früher noch geheißen, nicht? Also da ist man natürlich streng gehalten worden. Und ja, man hat so Ideal- und Wunschbilder gehabt, wo man das Gefühl gehabt hat, das kann nur besser werden.
Du hast vorhin gesagt, eben entweder Richtung Norden, Richtung Hamburg oder sonst Richtung Frankreich. Erste Station eben, also wir kommen nachher noch eben, wo es dann gegangen ist, auf die Reise. Aber erste Station, bevor es dann weitergegangen ist, war Marseille gewesen. Mit was für Erwartungen bist du jetzt dort in dieser Stadt angekommen? Was sind deine Gefühle gewesen, wo du gewusst hast, jetzt geht's los?
Ja gut, man hat eigentlich keine Erwartungen gehabt, oder falsche Erwartungen. Nicht? Man hat natürlich die Schriften gelesen. Es hat einen grossen Warner gegeben von der Fremdenlegion, der Franz Rischby von Amriswil. Sie finden den in meinem Buch. Der ist eigentlich, was heute Drogenprävention ist. Man geht von Schule zu Schule, von Mittelschule zu Mittelschule, von Berufsschule zu Berufsschule und warnt die jungen Kerle eindringlich vor dem Eintritt in die Fremdenlegion. Dann sind dann die Büchlein dabei gewesen bei dem Mann, nicht? In der Hölle der Fremdenlegion, verkaufte Jahre und wie die alle Kasse haben. Und man hat eigentlich gewusst, da muss ja ganz verrückt sein. Und gleich geht man, das ist ja eigentlich sehr erstaunlich. Man kommt in dem Marseille an, Man steht am alten Hafen von Marseille. Jeder Fischer und jede Marktfrau hätte ihm können sagen, die Fremdenlegion, la Légion étrangère. Schau dort oben das rosarote Gebäude am linken Hafenausgang, Le Beaufort Saint-Nicolas, da ist die Fremdenlegion. Und du, kleine Schweizer, hast dir da gut überlegt, hat dann noch jemand so eine mütterliche Fischfrau gefragt.
Und dann ist das Herz hat angefangen zu pochen.
Ja gut, wir wollen natürlich, gell, wenn wir jung sind, wenn wir 18, 19, 20 sind, hat ja jedes Gefühl und jede, wir sind unsterblich und die anderen trifft es und derjenige, der das eben macht, hat das Gefühl, ich überhaue da. Wir sehen ja da heute mit Eisklettern und von Balkon abspringen und alle die Idiotien. Der Junge hat immer das Gefühl, aber ich doch nicht, vielleicht die anderen. Also ist immer wieder das Gleiche in der Geschichte.
Aber eben, du hast Freiheit gesucht und hast du im aller Ernst gedacht, in einer Religion, also in einer strengen Organisation, nicht findest du Freiheit?
Ja, Freiheit hat man natürlich das Gefühl gehabt, es geht auf Afrika. Man hat ja im Prinzip keinen Dunst gehabt, wo genau und was ist Algerien und was ist denn Sahara und so weiter. Aber man hat das Gefühl gehabt, eben die Enge von dieser Schweiz, die man als junger Kerl sehr eng empfunden hat, die kann ich abstreifen. Mindestens geografisch habe ich eine tolle Weite, nicht? Und erlebt da jenste Abenteuer.
Also ist vielleicht in dem Moment weniger noch um die Organisation gegangen, sondern einfach das Land rausgehen. Dann hast du einfach bei dem Gebäude angeklopft und gesagt, bonjour, ich bin jetzt da und ich möchte zu euch. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Frage ist berechtigt, klar. Also wir laufen an dieser Kaserne vorbei. Wir sehen die Schrift oben durch, Légion étrangère, Fremdenlegion, und davor steht ein Posten. Und dann haben wir aufgrund von diesen Warnungen natürlich gehört gehabt, die jungen Männer, die holt man rein. Wir setzen die unter Alkohol, allenfalls unter Drogen. Und wenn sie dann genug haben, wenn sie verladen sind, dann unter. Also das war im 1959 absolut nicht so gewesen. Man läuft an dieser Kaserne vorbei, zuerst mit einem Abstand, jedes Mal ein bisschen näher. Kein Mensch kommt raus, du kleine Schweizer, wäre doch etwas für dich, komm mal rein schauen. Absolut nicht. Und wir haben dann nachher eigentlich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass nur jeder Viert aufgenommen worden ist, dass die Leute, die irgendwie einen Lebenslauf krümmig hatten, vor allem Kriminalität und so, die hat man schon hier im 1959 nicht genommen. Die Fremdenlegion hat hier schon angefangen, vorher auch an ihrem schlechten Ruf, viele, nicht? Die Fremdenlegion hat natürlich gewusst, dass sie ein miserables Image hat, vor allem in den westeuropäischen Ländern. Und Leute, die im grossen Stil kriminell waren, also Mord oder Banküberfall und so, die hat man nicht nur nicht genommen, sondern die hat man von der Interpol abholen lassen. Das war also einmal die Überraschung eins gewesen. Was? Wir haben gemeint, ja, da kommst du doch rein, die wartet förmlich auf dich. Das war absolut nicht der Fall gewesen.
Also hast du fast Glück gehabt, dass du einer von diesen Vierten gewesen bist. Also Glück, Anführung, Schlusszeichen. Jetzt, bevor ich die Reise möchte weitergehen, eben dann nachher Richtung Afrika, nochmal ganz kurz zurück vor deiner Abreise. Du hast ein bisschen von deinem Umfeld erzählt, wie das war. Jetzt hast du vorne deiner Familie, deinen Freunden das erzählt, dass du jetzt gehst. Ich habe auch mal gehört, deine Familie sind Mitglieder von der Zeugen Jehovas gewesen. Ich stelle mir jetzt vor, kann man einfach reden mit den Eltern, ich möchte das oder was? Oder haut man da in einer Nacht- und Nebelaktion ab? Wie muss man sich da den Abschied vorstellen?
Natürlich ist es so. Also, niemand, egal wie das Elternhaus war, hätte natürlich kein Junge können mit den Eltern diskutieren darüber, du, Vater, Mutter, was meinen, der Fremdenlegion, die hätten natürlich die Hemden geworfen, nicht? Weil wir haben alle das Klischee in uns innen gehabt. Erstens einmal kommst du ja wahrscheinlich nicht lebendig zurück. Vielleicht kommst du als Invalide zurück. Oder, eben, verrückt. Man hat ja nur Schlechtes gehört über die Fremdenlegion. Unter den Jungen ist das natürlich ein Thema gewesen. Du, was Mensch, wir könnten doch, ich hatte auch so einen Kollegen, wo man eigentlich das Gefühl hatte, wir gingen dann ins Zweite. Ist dann nicht so gewesen. Man muss sich vergegenwärtigen. Nicht? Pro Jahr sind bis Anfang der 1970er Jahre 300 junge Schweizer in dieser Fremdenlegion abgetaucht. Pro Jahr. Heute gelten sie vielleicht ein oder eben null Schweizer.
Und dann eben weiter, wo es noch auf Algerien gegangen ist, da hast du immer noch eben, keine Angst gehabt. Also, was denkt man jetzt da, jetzt Krieg, wo du das gewusst hast? Also, das ist ja nicht da, wo man sucht. Ja.
Eben, das stellt man sich eigentlich gerne nicht vor, im Detail, was Krieg ist. Oder? Die, mal der Unsinn, der Widersinn, die Gefahren, das stellt man sich als Junge nicht vor. Man hat einfach das Gefühl, ja, du, da geht denn schon irgendwie. Und wir kommen da schon elegant durch. Mit dieser Vorstellung geht man. Natürlich, in diesen 14 Tagen in Marseille, wir sind bereits auf den Boden von der Realität gestellt worden. Vielleicht ein Beispiel, die riesigen Schlafsäle. Gell? Also Schlafsäle vielleicht zwei, dreimal so gross mit denen, dreistöckigen Eisennester. Wenn ich jetzt würde sagen, bitte, dann stimmt es einfach nicht, mit diesen rückenfreundlichen Matratzen. Oh. Und wenn sie so eine Matratze gelupft haben, dann hat das gewimmelt von Wänteln darunter. Wänteln wären die Wanzen, nicht? Hat noch deutsche Leute drin. Also eben, da würde ich heute sagen, was geht's noch? Hat man gefunden, ja, halb so wild, das gehört jetzt einfach dazu. Wir haben ja aufgrund von diesen Büchern und von diesen Aufklärungen gewusst, da ist es einfach schlimmer als schlimm, das ist jetzt wirklich unter dem Hund. Und wenn es nicht ganz so war, hat man schon das Gefühl gehabt, ja, halb so wild.
Jetzt mache ich aber, ist mir gerade vorhin noch in den Sinn gekommen, machen wir einen kleinen Gump, wo wir noch zwei zu Hause waren. Wenn man jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, wie ist denn eigentlich so ein junger Kerl überhaupt mal schon auf Marseille gekommen?
Per Auto, gekauft, ja, oder? Per Autostopp.
Okay, einfach reingestanden, Marseille. Gut, also gehen wir wieder zurück zum Ausbildungscamp. Auf was für Menschen, das nimmt mich auch noch Wunder, auf was für Menschen, was für ein Typ Menschenschlag bist du da gestossen? Wer sind die Menschen, die also, in einer fremden Legion sind?
Also die fremde Legion bemüht sich bis auf den heutigen Tag, dass sie ein Minimum von 100 Nationalitäten hat, zivile fremde Legion sein. Und die Leute hat man natürlich angetroffen. Und dann hat man sehr schnell realisiert, dass lange nicht alle wegen dem Fernweh und wegen dem Ausbrechen dieser fremde Legion sind. Vor allem wegen wirtschaftlichen Gründen. Nicht? Portugal, Spanien, Sizilien, das sind total unterentwickelte Gebiete gewesen. Hat man das Gefühl, heute sei es wieder gleich weit, Griechenland etc. Die Leute sind wegen dem Geld. Wegen dem kleinen, regelmäßigen, garantierten Salär sind die Fremdenlegion. Dann haben wir eine zweite Kategorie gehabt, politisch Verfolgte. Nicht? Die Fremdenlegion war immer ein Abbild von der jeweiligen politischen Situation in Europa. Denke Tschechoslowakei, Prager Frühling, 1968, ein Haufen Tschechen. 1956, Ungarnaufstand, wellenweise Ungarn, wo froh waren, dass sie die Legion können. Also ganz, ganz andere Gründe. Dann die Tragik der Verdienung. Kinder, nicht? Das miserable Kapitel von der Schweiz, wo eigentlich niemand so recht will wahrhaben. Wir haben natürlich Mengen geschundene Bauernbuben gehabt, eben verdient worden, wo dann gesagt hat, also die Fremdenlegion ist tatsächlich das kleinere Übel gewesen.
Das ist doch besser, ja.
Wenn ich ein Leben lang hätte müssen bei dem Bauer bleiben müssen, dann wäre ich verstrupft. Und in der Fremdenlegion immerhin, man ist vielleicht zuerst mal gerühmt worden, man hätte vielleicht eine gewisse Karriere können machen. Also es hat alles gegeben. Natürlich dann auch Liebeskummer, das hat es auch gegeben. Dann eben die Träumer, eben Kategorie Eckenberger und so, die total falschen Vorstellungen. Denken Sie 1939, sehr viele deutsche Juden, die in der Fremdenlegion sind, die natürlich mit der Waffe in der Hand gegen die Brauflut in Deutschland wollen ankämpfen. Sie haben alles gehabt. Die Fremdenlegion hat übrigens ganz, ganz eine faszinierende Geschichte.
150 Jahre, oder? Sind's?
175 Jahre, 1831. Gellet Sie, der erste Kommandant der Fremdenlegion, der Baron Oberst Christoph Anton von Stoffel, von Arbon. Wenn Sie Stoffel hören, dann denken Sie richtig, Textilergeschlecht. Er war altjährender Offizier der Fremdenlegion. Er hatte kein Kommando mehr gehabt. Und wo dann die Fremdenlegion gegründet worden ist, wegen der Eroberung von Algerien unter anderem, hat sich der Stoffel gemolde und hat dann eine Audienz bekommen beim damaligen Staatspräsident. Das wäre der Bürgerkönig Louis Philippe gewesen. Und der Herr von Stoffel, das ist natürlich ein Hund, alter Mann gsi, 59, gell, sie. Er hat Malaria gehabt, man weiss, er hat sich in ein Korsett schnüren lassen, er hat einen Stab in den Rücken abgesteckt, er hat Rouge aufgelegt, dass er einigermaßen Fallen gemacht hat. Und er hat dann das Kommando in dieser Fremdenlegion auch bekommen, ist aber nach weniger als einem Jahr auch gescheitert. Nicht aus dem Lumpenpack, aus dem Gesindel, eben eine neue Einheitsform. Eine ganz schwierige Aufgabe.
Wow. Also, bevor wir noch ein bisschen über Freude und Leiden in der Religion schwätzen, was mich auch noch wundern nimmt, eben das Thema irgendwie Krieg. Irgendwann ist es mal losgegangen, ab Front, nehme ich an. Und dann vielleicht das erste Mal in deinem Leben, hast du vielleicht einen Toten gesehen oder hast du auch selber müssen töten? Oder? Weißt du, einfach der Moment, wie ist das?
Ja. Jetzt muss ich halt wieder ein bisschen ausholen und den historischen Rahmen in Erinnerung rufen. 59, Fremdenlegion. Der Algerienkrieg ist bereits 4 Jahre gegangen, 5 Jahre, er hat im 1954 angefangen. Warum haben die Franzosen im Gegensatz zu Tunesien und Marokko Algerien nicht wollen in die Unabhängigkeit entlassen? Hat seine Gründe, vielleicht kommen wir mal drauf, vielleicht haben wir auch keine Zeit. Und der Algerienkrieg, gell, Sie, wo hier schon 2 Millionen $ pro Tag kostet hat. Der Unsinn, oder? Überlegen Sie sich, Sie haben alle Zahlen der Amerikaner irgendwo gespeichert. Afghanistan, Irak, das ist ja Wahnsinn, oder? Die Idiotie. Und jeder weiss, so einen Krieg kann man nicht gewinnen. Ein Freiheitskrieg, ein Guerillakrieg, ein sogenannter asymmetrischer Krieg. Gerüstete Armee gegen kleine Gruppen, die ihre Nadelstichpolitik, die den Gegner alle wieder aus dem Tram bringen. Afghanistan, typisches Beispiel. Also, da muss man sehen. Die Franzosen haben nicht weiter gewusst, nach 4 Kriegsjahren, wer holt man aus der Versenkung? Der alte, gescheite General, der Charles de Gaulle. Wir machen ihn zum Staatspräsident und er hat sehr schnell gesehen, den Krieg kann man nicht gewinnen. Es gibt nur eins, die Unabhängigkeit von Algerien. Und das war unsere Situation. Der Krieg ist Gott sei Dank, sage ich natürlich jetzt aus heutiger Sicht, auch hier habe ich das sehr schnell realisiert. Eckenberg, du bist ja gern kein Soldat. Du schiessest nicht gern und der Betrieb. Und also, da ist ein lebensrettende Massnahme gsi, das dürfen wir schon so sagen. Dann war Peter Eckenberger in einem Panzerregiment gsi. Er war Funker gsi, also ein wichtiger Mann, den man sicher nicht führen geschickt hat. Verbinden gegen die Sahara, das ist überlebenswichtig. Nicht Gewehr und nicht Waffen. Sie kommen in einen riesigen Sandsturm, alles wird überkehrt. Der Funker, der muss können durchgehen. Da sind wir. Schickt uns Wasser, schickt uns Lebensmittel und holt uns nach Möglichkeit raus. Also eben der Krieg, Abflauen, Panzerregiment und dann die Unabhängigkeit während meiner 5 Jahre, 1962, und ein Panzerregiment im Guerillakrieg. Und Algerien ist wie Südspanien, Andalusien, auf und ab, da kommt nur der Fallschirmjäger oder der Infanterist rein mit einem Panzer, ja, da kannst du glatt vergessen, aber das war eine Lebensversicherung gewesen. Und Gott sei Dank, ich kann nie müssen auf Leute schiessen.
Hast du die andere Rolle gehabt? Wenn mich jetzt aber noch Wunder nimmt, auch wenn du gesagt hast, der Krieg im Abflauen, du bist wegen der Freiheit, die du gesucht hast, vom Appenzellerland gegangen und du hast aber gegen Menschen müssen kämpfen, die die Freiheit wollen. Du, die Freiheit gesucht hast, hat man da nicht Gewissensbiss oder macht man sich gerne die Überlegungen?
Also als Junge macht man sich keine Überlegungen, oder? Man hat schon mal den gehört, ja, das ist doch wie die alten Eidgenossen, nicht? Die kämpfen um ihre Freiheit. Irgendwann im Laufe von diesen 5 Jahren habe ich das natürlich auch realisiert, dass das sicher Unrecht ist, was die Franzosen machen. Die Leute vor allem dermaßen unter Druck setzen. Natürlich die riesigen politischen Fehler, die man gemacht hat mit dieser Kolonie Algerien. Aber die Franzosen sind dann natürlich im gleichen Boot gewesen wie die Engländer und Belgier und. Die Holländer auch. Also, ja, aber man hat schon mal irgendwann realisiert, du, das ist wahrscheinlich nicht gut. Und ich bin eigentlich froh gewesen, sehr froh gewesen, wo der Krieg erstens für mich mal sehr glimpflich abgelaufen ist und wo der Krieg im Sommer 1962 fertig war.
Ich habe vorhin gesagt, ob du mal schiessen musst, wenn wir jetzt hier zu den Details gehen, aber du bist nie irgendwie Zielscheibe gewesen oder irgendwie in Lebensgefahr?
Wohl, ich beschreibe in meinem Buch nicht, wie das ist, wenn man das erste Mal beschossen wird. Nicht in einem Guerillakrieg ist man natürlich nie sicher. Man ist nie sicher, vor allem die Hinterhalt und die Hinterhältigkeit auch und die Überfälle natürlich. Man hat also 24 Stunden theoretisch mit dem Gewehr, mit der Maschinenpistole geschlafen, das schon, weil man nie gewusst hat, wird man überfallen. Oder vor allem, da haben sie jetzt ein bisschen gehört von Libyen, nicht? Die Leute haben sehr einen leichten, lockeren Umgang mit gut geschliffenen Messern. Also das Risiko ist natürlich all dabei gewesen. Irgendwann haben die Franzosen realisiert, also die Funker, die den Schocki-Job haben, nicht, die in einem Panzer sitzen, die müssen laufen. Wir Aha. haben nur eine Chance, wenn man den Gegner sucht, herausfordert und der Funker ist ja dann doppelt gestraft. Nicht, der hat auf dem Buckel so ein schweres Sprechfunkgerät, die Schweizer Armee hat ganz ein ähnliches gehabt. Er muss laufen wie ein Hündli, dem Zugführer nachlaufen, dem Kompaniekommandant nachlaufen, zickzack, er läuft doppelt so weit und irgendwann ist man natürlich müde, es kommt der Hitzefaktor dazu und so weiter und vielleicht der feuchtfröhlichen Abend vom Vorabend. Und ich mag mich gut erinnern, zu Abend, ich beschreibe ihn da, der Eggenberger muss wegen der guten Verbindung auf eine Krete rauf. Man ist müde, man schaut überhaupt nicht mehr umeinander. Und in dem Moment, wo ich den Rucksack ablade, schiesse von vielleicht 200 Meter, 150 Meter her auf mich als einzige Zielscheibe. Und da muss ich natürlich sagen, nur mit Glück und vielleicht eben auch mit der antrainierten Blitzreaktion, die man hier hatte, bin ich davon gekommen, also Glück.
Es ist nicht passiert, auch nicht irgendwie gestreift, oder?
Es ist einfach das Funkgerät, das hat ein paar Einschüsse gehabt. Das war eigentlich auch meine einzige Deckung gewesen, aber eigentlich Glück. Und dann kommt natürlich die Frage, Schutzengel, warum ich und dann eben zu nicht? Ja, können wir so, die Fragen kommen dann schon, die einen beschäftigen.
Mhm. Um jetzt trotzdem den Rang wieder weiterfinden, sind alles tiefschürfende Momente, denke ich. Aber hat es auch tolle Momente gehabt, wo du sagst, denkst du gern zurück?
Natürlich, in der Rückblende kann man immer sagen, oder ich kenne natürlich die Leute, die sagen, super Sache, und ich bin der Held und der King, und die Leute haben wir natürlich auch, aber ich probiere da möglichst differenziert anzuschauen, die zeitliche Distanz auch, möglichst realistisch, das ist natürlich alles schwierig, wenn man über die eigenen Erfahrungen, wenn man dann die sollte einordnen, natürlich kann ich heute sagen, ich habe ja Glück gehabt, ich bin gut davon gekommen, ich habe keinen bleibenden Schaden. Man sieht den nicht unbedingt, wenn allfällige Schäden rum sind. Wir müssen vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Sind psychische Schäden da? Es gibt sehr viele fremde Legionäre, die bleiben zwischen Tisch und Stuhl irgendwo hängen. Die finden den Tritt nicht mehr. Ich habe Glück gehabt in verschiedenster Hinsicht. Und aus dem Blickwinkel heraus kann ich natürlich sagen, eine spannende Zeit, da hat man sicher wahnsinnig viel gebracht. Man hat sehr viel gelernt. Ich war ein Idiot gewesen. Wieso habe ich nicht Arabisch gelernt, perfekt, wieso habe ich nicht Spanisch und Italienisch gelernt. Man hat nachher als Funker so viel freie Zeit, wieso habe ich die nicht besser ausgenutzt. Also in der Rückblende muss ich sagen, schade, interessante Jahre, ein Stück weit, anders auch natürlich, wieso habe ich die Zeit nicht besser genutzt. Und wenn ich bei Jungen mit dem Thema bin, bin ich sehr viel in Berufsschule, Mittelschule, bei Studenten, dann sage ich eigentlich immer, lerne nicht Sprache. Und mir glauben es dann meistens, so, aus der Erfahrung aus. Sie sehen dann irgendwie, das ist ein Anliegen von dem Mann.
Ich glaube, das ist sofort Sprache, Schlüssel von der Welt, aber, oder für die Welt, aber sonst noch vielleicht ein konkretes. Vorhin haben wir ein Beispiel gehört, ein brutales Beispiel, also da mit dem Anschiessen irgendwie ein Beispiel, wo du kannst sagen, mal, das ist unvergesslich auch schön gewesen. Ich hoffe, dass das in diesen 5 Jahren angegeben hat.
Natürlich einmal. Eben, was wir gesehen haben, natürlich eine faszinierende Landschaft. Nicht? Viele von Ihnen haben vielleicht einmal eine Marokko-Reise gemacht, haben die Schluchten gesehen oder den Übergang von der Steinwüste, die Sandwüste. Wenn man also offene Augen hat, dann sieht man natürlich rein einmal von der Landschaft her faszinierend. Und wenn man ein bisschen Interesse hat am Nächsten, am Mensch, dann sieht man natürlich unheimlich viele interessante Leute mit einer farbigen Biografie. Vor allem die Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen in die fremde Legion reingedrückt worden sind, die einem natürlich sehr viel erzählen können, die den Erfahrungsschatz natürlich schon ein bisschen komprimiert in einer sehr kurzer Zeit breit macht. Ein anderer braucht vielleicht 20 Jahre, bis er gleich viel realisiert und gelernt hat. Die Fremdenlegion ist ein Stück weit auch Lebensschule, eben, sofern man Glück hat während diesen 5 Jahren.
Du hast über die Menschen eben geschwätzt, die man hat kennenlernen und so, aber haben in so einer Zeit vom Drill auch eben Gefühle, Emotionen, haben die den Platz?
Jetzt muss man natürlich unterscheiden. Nicht? Jetzt meine ich die Leute, das sind in 5 Jahren getrillt worden. Das ist natürlich absolut nicht so. Man hat nach der Überfahrt von Marseille auf Oran, gellet Sie die Literatur kennen, Albert Camus, La Peste, müsste man wieder einmal lesen, ganz spannend. Dann geht sie in die Stadt, die Sie alle kennen, dem Namen an, Sidi Bel Abbès, die Zentrale von dieser Fremdenlegion. Übrigens, Sidi Bel Abbès, gellet Sie, der Grossvater vom heutigen Christoph Blacher. Den kennen die meisten, denke ich mir, hoffentlich nicht zu nahe. Also der Grossvater war Pfarrer, evangelisch reformierter Pfarrer von der deutschen Kolonie, dem Sidi Bel Abbès, in dieser grossen, blühenden Legionsmetropole. Und dann kommt die eigentliche Ausbildung. Harte Zeiten. Eben die Zeit, wo sie 4 Monate eine Rekrutenschule machen, wo jeder über 40 oder 18 sein, über perfekt Französisch können oder nicht, Analphabet oder ein Studium haben. Jeder wird auf Null redimensioniert, auf Null abgedruckt, du bist der letzte Dreck. Und dann baut man innerhalb von 4 Monaten ein neues Glied vom Männerorden Fremdenlegion auf. Das ist die Herzeit. Aber nachher sehr, sehr viel freie Zeit, natürlich in einem grossen Rahmen, aber sehr, sehr viel Freiheit. Nicht natürlich die Brieffreundschaften, die wir dann hatten. Es hat hier, ich weiss nicht, ist es Bravo gewesen. Es hat natürlich auch im Deutschen, im Österreichischen so Heftchen gegeben, wo dann mir Legionär, junger, strammer Fremdenlegionär, sucht Brieffreundin. Ich hatte so einen Kollegen, der hat 119 Brieffreundschaften parallel geführt. Und vor allem die Funker, die haben sehr viel freie Zeit gehabt. Die haben dem geholfen, die Briefe schreiben. Nicht? Hat dann etwa Reklamationen gegeben von diesen Frauen. Sie seien doch nicht Dinge, sie heissen doch Rosalinda oder so. Also eben die Verwechslungen mit diesen Durchschlägen und so. Natürlich hat man da vor allem gemacht wegen der Päckchen. Nicht der Betreffende hatte ein richtiges Lädchen im Regiment. Nicht so steinhirte Kekse oder eben verlaufene Schokolade hat man dann dort können posten. Also eben, es hat nichts gegeben in der Region, wo es nicht gibt. Also so schon ein menschliches Biotop, wo man sich so gerne nicht vorstellen kann. Und wer natürlich, ja, der schlaue Appenzeller, der merkt sehr schnell, wo sind die Schwächen von der Berufsarmee. Gell, die Berufsarmee schon noch speziell. Und überall, wie in einem Betrieb, gibt es doch gewisse Schwachstellen. Es gibt schwache Leute. Und die kann man natürlich schon mit viel Slalom irgendwie austricksen oder umgehen. Also, wer gut kann lesen, wer einigermaßen gut Französisch kann, der hätte den Funker natürlich müssen können, der kommt weiter. Und dann gibt es auch da Dienstreglement. Wo man kann sagen, hey, hallo, du, deutscher Unteroffizier, Adjutant-Chef, schau mal da hin. Dein Französisch ist vielleicht nicht so gut, aber ich lese das jetzt vor. Das gilt dann im Fall auch für dich. Man muss nur die nötige Zivilcourage an sich durchsetzen. Ist überall.
Hast du noch eigentlich Kontakt zu Soldatengespändli von früher?
Jawohl, da gibt natürlich Freundschaften, die ein Leben lang halten. Kehrseite ist natürlich die. Die Leute sind ja von allen Ländern gewesen. Die Leute sind in alle Winde zerstreut. Die sind vielleicht heute in Australien oder irgendwo. Viele sind auch gestorben, gell? Das ist Faktor Alter. Oder eben gewisse Behinderungen oder Belastungen, die dann halt aufs Alter führen können. Es gibt noch 2, 3 Kollegen, wo man wirklich engen Kontakt hat. Und es gibt natürlich in der Schweiz eine ehemalige Vereinigung, da gibt es überall in Deutschland wimmelt es von Vereinen ehemaliger Fremdenlegionäre. Bei uns ist das nicht so ausgeprägt und wenn man will, kann man da natürlich die Kontakte pflegen. Intensiv oder weniger intensiv?
Vielleicht noch, ich weiss nicht, ob jetzt der Rahmen sprengt, die Frage, aber du hast einmal, und da bin ich auch noch ein bisschen hängen geblieben, hast du erzählt, eben von, hast du Parallelen gezogen zum Afghanistan-Krieg, zum Irak-Krieg, Guerilla-Krieg. Wenn man dir zulässt, hat man das Gefühl, es geht heute keine Spur besser. Vielleicht ein bisschen philosophisch, tun die Menschen nicht lernen.
Nein, es geht nicht besser. Vielleicht haben die Franzosen etwas gelernt, hoffen wir es jetzt. Aber sie wissen ja, der Vietnamkrieg von den Franzosen, der sogenannte Indochina-Krieg, der von 1947 bis 1954 gegangen ist, mit dieser verrückten Einkesselungsschlacht von Dien Bien Phu, einmal die Überheblichkeit von der europäischen weißen Rasse, nicht? Also die kleinen Chinesen, die Vietnamesen sind noch kleiner als die Appenzeller, die haben wir natürlich im Griff und in dieser entscheidenden Schlacht gelten sie den kleinen Dschungelgeneral Chap. Wirft die Franzosen raus und ist wie Titanic oder eben unsinkbar, unbesiegbar. So ist man in die Schlacht hineingegangen und hat ganz böse Schlappen rausgeholt. Und was machen die Amerikaner? 13 Jahre später kommen sie, sie haben das Gefühl gehabt, wir lösen das Problem. Auch sie kommen nochmal vom gleichen kleinen Generäleli aufs Dach über. Und die Amerikaner vor allem, die sollten es wissen, Irak-Abenteuer ist es heute besser im Irak. Glaube nicht, oder? Afghanistan, da wissen wir doch nicht zu lösen. Einfach ein Haufen Menschenleben aufs Spiel gesetzt, ein Haufen Familien kaputt gemacht und vor allem das Geld. Mit dem Krieg zahlen wir alle mit. Die Krisen, die Kriege sind natürlich maßgeblich die Schuld daran.
Anstatt im eigenen Land zu schauen, dass es haut. wenn ich heute noch meine Mitarbeiter gefragt habe, zu Österreich, da wird der Anhänger von der Fremdenlegion, dann wird die Staatsbürgerschaft abgenommen. Also sie sind nachher heimatlos. Jetzt gibt es, wo du zurückgekommen bist in der Schweiz, gibt es da Strafen für Fremdenlegionäre eigentlich?
Jawohl, also Österreich geht eigentlich im Happensturm mit den Ex-Fremdenlegionären, die verlieren tatsächlich, ja. Hast du richtig gesagt, Gallus, Staatsbürgerschaft. Er muss sich neu um die Staatsbürgerschaft im eigenen Land bewerben. Gell, jetzt bei uns kann Schweizer noch so sich aufführen, er bleibt Schweizer, nicht? Obwohl wir auch das Gefühl haben, das wäre schon toll, wenn wir einfach irgendwo hinspedieren könnten und wir würden ihn nicht mehr sehen. Aber eben, natürlich, fremde Kriegsdienste sind seit den 1920er Jahren in der Schweiz verboten. Und da hat auch jeder Junge gewusst, nicht wie mir ein junger Kerl sagt, vielleicht hier schon, oder wenn er es heute sagen würde, ja, das habe ich nicht gewusst, dann muss ich sagen, ja, lesest du nie Zeitung, hast nie ein Buch gelesen und so weiter. Man kommt also zurück und man weiss, dass man vor Divisionsgericht muss antraben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, gell, jetzt hatten wir noch die Beruhigungslage vom Zweiten Weltkrieg im Knick gehabt, 6 Monate Zuckerberg, egal was er gemacht hat, wie er war. Und bei uns, 1964 zurückgekommen, hat man das differenziert angeschaut. Man hat mal geschaut, ist er vorbestraft? Das war also bei Meckenberger nicht der Fall. Macht der Schweizer Militärdienst? Und je nachdem haben dann die auf den Grund von der gesetzlichen Lage natürlich müssen eine Strafe aussprechen. In meinem Fall war das eine bedingte Gefängnisstrafe. Ich musste also nicht absitzen. Ich glaube, es war eine Strafe von 2 Monaten und eine Bewährungsfrist von 18 Monaten. Also, Sie haben heute Abend einen vorbestraften Referent.
Ich möchte, vielleicht können wir nachher bei den Fragen, falls noch jemand hat, zu der Zeit in Algerien zu sprechen. Ich möchte jetzt aber eigentlich gerne wieder zurückkommen ins Appenzellerland, weil ich mag mich noch erinnern, als Kind habe ich einmal Radio Aktuell, ich glaube am Samstagmorgen war es, beim Schano Lucchi, da hast du einen Appenzellerwitz erzählt, wenn ich mich recht mag besinnen. Oder irgendwie ist es im Radio um deinen Witzwanderweg gegangen. Ja. Auf jeden Fall habe ich einfach gewusst, das ist ein Mann, der pflegt das Volkstum im Appenzellerland und das ist ein fröhlicher Mann. Ich habe mir gedacht, wenn ich den gehört habe, das ist eigentlich ein Mann mit einer fröhlichen Vergangenheit. Und irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, Ende 90er, habe ich gelesen, Peter Eckenberger war in der Fremdenlegion und ich bin irgendwie weh vom Himmel oben runtergefallen. Das Bild hat völlig nicht übereingestimmt mit dem, was ich vorhin von dir hatte. Hat irgendwie nicht zusammengepasst. Wie haben da andere Menschen reagiert, wo du an die Öffentlichkeit gegangen bist mit dieser Geschichte?
Das ist natürlich schon so. Also da, wenn ich jetzt heute Abend bei Ihnen mache oder da, wenn ich seit 20 Jahren mache, vielleicht einen Vortrag halte über die Fremdenlegion, da hätte ich hier nicht können. Als ich zurückkomme in das Jugenddorf, ich habe natürlich gewusst, also jetzt wird es kritisch. Ich habe es gewusst von anderen, die sind nach 5, nach 7, nach 10 Jahren Fremdenlegion voll Freude heim auf Deutschland, in ihre Länder. Und die kommen nach 2 Monaten, nach einem Jahr, kommen die reumütig zurück, klopfen dem Kasernentor, kann ich nicht wieder unterschreiben, ich bin nicht mehr zivilleben tauglich. Da ist natürlich sehr viel Tragik dahinter. Und ich habe mir natürlich schon vorgenommen, das soll mir eigentlich nicht passieren. Und ich habe natürlich wieder Glück gehabt. Meine Eltern haben in dem Wald zu Hause den grössten Laden im Dorf. So eine Art Grand Bazaar, hat man dem früher gesagt, das Warenhaus mit Drogerie, Fotopapeterie, Souvenir, Spielwaren und. Und dann ist der Eckenberger einfach wieder am nächsten Tag in seinem weissen Drogistenschoss in dem Laden gestanden. Und gell, jetzt, während 14 Tagen hat der Laden von meinen Eltern super Umsätze gehabt. Alle wollten schauen, du, wie sieht der aus? Du, hat er allenfalls ein Messer im Gürtel oder ist er uniformiert? Also eben, alle die Klischee kommen jetzt wieder führen. Der Eckenberger hat kein Silber gesagt. Natürlich, man hat Nachholbedarf gehabt. Man ist mit jungen Kerlen in Ausgang. Keine Silbe gesagt, fragt mich nicht, ich sage auch nichts, lasst mich in Ruhe, und das ist dann irgendwann akzeptiert worden. Und erst mit einer gewissen zeitlichen Distanz kommt die Vergangenheit führen. Die war natürlich ständig da gewesen, auch da. Und erst aus einer zeitlichen Distanz habe ich können sagen, jetzt ist die Zeit reif, jetzt bin ich in der Lage, einigermaßen objektives Buch zu schreiben über meine Zeit in dieser Fremdenlegion. Wenn ich das mit 25 gemacht hätte, ja, das wäre wahrscheinlich nicht gut rausgekommen.
Und bis dahin trägt man da nicht ein Gewicht in seinem Herz mit rum? ja. Doppelleben irgendwie.
Also eine appenzellische Frohnatur, die verträgt einfach viel mehr. Jetzt muss ich schon alles sagen, wir gehen natürlich heute auch vom verweichlichten Menschenbild vom Westeuropäer aus, wo wie geht dem Dreckigkeiten um? Psychologische Betreuung, theologische Betreuung. Ich muss am Lachen, werden durch ein Care-Team betreut. Aber ich sage also, hallo, wie viel... Nicht der Mensch hat so viele Ressourcen, aber die kann er erst holen, lösen, wenn er in einer Extremsituation ist und wenn er nicht springen kann zu der Mutter, zu der Freundin, zu der Gesellschaft, zum Sozialarbeiter. Wir sind auf uns selber gestellt gewesen. Wir haben gewusst, du musst dich selber zum Dreck auszüchen, hilft dir niemand. Und dann staunt man, wie viel Kraft das ein Mensch hat. Ist das möglich, dass der das überhaupt oder überhaupt hat?
Aber der hat es nicht manchmal auch wehtun nachher da innen.
Natürlich. Also Desertion ist ein Begleiter 5 Jahre lang. Jeder Legionär überlegt sich irgendwann einmal, du, eigentlich habe ich die Nase längstens voll, ich haue ab. Die 7 haben es zwar verwünscht, jetzt kommt wieder das gleiche Klischee, ich bin dann viel gescheiter, mir würde auf jeden Fall geraten. Desertion, oder, wenn man einfach genug hat, weil die Belastungen sind effektiv da. Oder eben das Heimweh. Das Heimweh ist natürlich ein ständiger Begleiter. Sie brechen aus, wenn die Abenteuer erleben, kaum sind sie dort, he? Haben sie das Gefühl, ja du, ist denn gleich nicht so schlecht gewesen im Appenzellerland. Und eben alle die Vorteile von der zivilen Gesellschaft natürlich, du, ich glaube, bei der erstbesten Gelegenheit auch ist denn. Man weiss, Söldner früher, die appenzellischen Söldner, oder überhaupt Söldner aus den Bergkantonen, die haben nicht dürfen jodeln. Zu Abend dem Lagerführer zum Beispiel, die Appenzeller haben nicht dürfen zaubern, weil dann ist Samweh gekommen. Auch die Melodien und die Männer, die brüllt haben und einfach wollen, wo nur noch ein Gedanke kann, haben zu gehen. Die Franzosen mussten ja ein Wort kreieren, le Mweh. Schauen Sie im Dictionnaire nach. Aigu und so weiter. Also das Heimweh, so haben die nicht gekannt. Vor allem das intensive Heimweh, wo ein Appenzeller oder ein Oberwalliser Legionär, ein Bündner Legionär, allenfalls gehabt hat, das hat sich dann auch ein bisschen nivelliert.
Was ich eben noch spannend finde, ist, wenn man die gehört schwätzen, gibt es irgendwie wie 2 Appenzellerland. Zuerst nämlich da, wo beengend ist und wo man will weg. Und nachher eins, wo man schon ein paar Freude dran hat. Du hast einen Witzwanderweg gemacht von Heiden auf Wolfhald oder von Walzenhausen, glaube ich. Und ja, eben, man hat die Witz gehört von dir und irgendwie dem auch, der Freude an der Folklore, der auch jetzt schwärmt von diesen Kultursachen, hast du irgendwie deine Heimat dank der Fremdenlegion neu entdeckt oder ein zweites Mal entdeckt oder vielleicht erst kennengelernt?
Ja, ich glaube, da ist der Nagel auf den Kopf getroffen. Sie können wieder mal mit einer gewissen Lebensreife und Erfahrung haben, das ist mal eins. Und sie haben natürlich eine ganz geschärfte Optik. Was, das Grün und genug Wasser und der Wechsel von der Landschaft, nicht? Und die schönen Mädchen, die es dann auch noch gehabt hat auf das Mal. Also eben, sie entdecken die Heimat, die Welt, wo man daraus ausgebrochen ist, auf zwei realisiert man, wie schön ist das eigentlich. Und da wird jeder von Ihnen, der vielleicht ein Jahr im Ausland war, muss dann schon sagen, du in der Schweiz, also, gell, wir sind schon froh, Wasserhahn auftun funktioniert, ein Schalterdrucken funktioniert. Ich würde schon sagen, unsere Nörgler, die müssten alle mal unter erschwerten Umständen, nicht mit dem Schweizer lassen, in ein fremdes Land. Die kämen bereits nach 2 Monaten, nach einem Monat, sehr dankbar und eben auch mit einer ganz anderen Optik zurück. Also mir hat das gut getan. Jetzt der Aspekt natürlich, ich habe wirklich das Appenzellerland neu entdeckt oder eben den, die glatte Sprache, die die Leute noch hatten, die originellen Leute und die glatten Geschichten, die in dieser Gegend eben schlummert.
Trotzdem haben wir aber vor dem Interview noch ganz kurz über die Ostschweiz genörgelt, so ein bisschen eben, wie wir Ostschweizer sind und so. Ich gebe zu, ich mache es auch gerne und haue dann eben auch immer wieder mal ab ins Ausland, aber eben mit dem Schweizer Geld muss ich jetzt auch wieder fairerweise zugeben. Aber wenn du jetzt zurückgekommen bist auf Europa, hättest du ja auch vielleicht können eben in Frankreich oder so im Ausland bleiben. Ist dir nicht schwer gefallen, wieder da Fuß zu fassen?
Natürlich, das ist enorm schwer. Das stellt man sich gerne nicht vor. Sie sind 5 Jahre Berufssoldat, sie sind 5 Jahre von der Zivilisation weg, 5 Jahre lang nicht ein einziges Telefon mit meinen Eltern. Nicht? Junge Leute fragen mich dann einmal, hast du denn nicht mit dem Handy? Und ich sage, ihr guten, jungen, unbedarften Leute, nicht? Das Handy ist sehr eine neue Errungenschaft, ist es eine Errungenschaft, lassen wir jetzt auf der Seite. Eben, ja, es ist ganz, ganz schwer. Die Formation professionell, die gilt natürlich für einen Berufsmilitaristen erst recht. Nicht? Wir sind nicht wie der Amerikaner, alle paar Wochen gibt es einen Heimaturlaub, vielleicht von 10 Tagen. Wir sind nie in Frankreich gewesen, 5 Jahre lang. Nicht? Unsere Situation war nochmal speziell gewesen. Nach der Unabhängigkeit von Algerien ist unser Regiment aufgrund von speziellen Verträgen noch bis 67 in Algerien gewesen. Also ich habe nichts anderes gesehen als das Algerien. Und jetzt müssen sie auf einmal von einer Stunde auf die andere musst du wieder Rechnungen zahlen. Ja, Steueramt, weisst du denn da? Und so weiter nicht. Musst wieder funktionieren, musst dem Geld nachspringen. Und ich habe natürlich sehr schnell realisiert, du musst dir einen Beruf aufbauen. Drogist, bist weg vom Fenster, das passt dir ja sowieso nicht. Das Geschäft der Eltern habe ich auch nicht wollen. Also ich habe mir total etwas Neues müssen aufbauen. Und ich begreife die Leute, die sagen, du, ich habe die Kraft nicht oder ich will eigentlich nicht mehr. Ich gehe mindestens zurück auf Frankreich oder ich unterschreibe wieder bei dieser Fremdenlegion. Ich verstehe das. Also mir steht lang zwischen Stuhl und Bank, ist mir auch passiert. 2 Jahre, würde ich sagen, bis man gewusst hat, du, nein, jetzt glaube ich, jetzt geratet es. Das soziale Umfeld ist wieder da, man hat berufliche Perspektiven. Ich glaube, ich bleibe da und lasse das Frankreich fahren. Natürlich, die Fremdenlegion, Entschuldigung, macht es wie eine Firma, die guten Leute, die sie behalten. Also Eckenberger, ich war bereits Unteroffizier gewesen. Eckenberger, unterschreib doch, du könntest doch Karriere machen, du könntest eine Offizierschule machen.
Also eben, hättest du bleiben können?
Natürlich. Die Guten probiert man zu behalten und bei den anderen ist natürlich auch die Legion froh, wenn es geht. Es ist wie überall. Ja. Und vor allem heute, wo der Bedarf an Leuten sehr minim ist, schaut man die Leute also heute sehr, sehr gut an, wer allenfalls in die Fremdenlegion aufgenommen wird.
Aber eben trotzdem, wir hören jetzt vielleicht ein bisschen um, du hast nämlich vorhin gesagt, eben, Ostschweiz, eben irgendwie, wir sind ein bisschen Bünzli und so. Ist da immer noch ein enges Ostschweiz rum?
Ja, natürlich, ich würde schon sagen, die nie vor gewesen sind, die können das irgendwie gerne nicht abschütteln. Die sind jetzt einfach in dieser Welt verhaftet. Und natürlich, jetzt haben wir schon irgendwie realisiert, wir Schweizer sind nicht unbedingt überall die Besten. Aber bis vor 20, 30 Jahren haben wir doch das Gefühl gehabt, also, wir sind unübertroffen, wir sind die Besten, wirtschaftlich und so, und Gesundheitssystem etc. Und jetzt sehen wir auf einmal, ja, du, andere Staaten machen deinem Fall auch gut. Also nicht nur wir. Aber ich glaube, ja, dass man das wirklich realisiert, sollte man einmal Grenzen verlassen. Nicht nur für Ferien, nicht zu Ferienzwecken, sondern eben, wir sollten mal probieren, relativ einfach in einem anderen Land mit dieser Kultur probieren zu leben.
Und sehe, dass einfach auch die Erde links und rechts trüllt vor allem. Du hast ein Buch geschrieben über die Zeit. Du schreibst auch sonst viel, du bist ein freier Journalist. Du haltest Vorträge, bist jetzt hier bei mir, machst 1000 Sachen. Jetzt um das Buch, das man übrigens heute Abend auch kaufen kann. Da geht es um den Kurt Lehner und um etwas, das mich da noch Wunder genommen hat. Es ist ein autobiografisches Buch, aber trotzdem ist es der Kurt Lehner. Wie fest bist jetzt du der Kurt Lehner auf dem Charakter? Oder warum ist da in dem Buch nicht der Peter Eckenberger? Ist da gleich noch ein bisschen das Verstecken?
Ja, die Frage kommt eigentlich immer, wenn ich beim Signieren das Buch 2 nehmen sitze, nicht Peter Eckenberger alias Kurt Lehner. Der Kurt Lehner ist es einmal drum. Viele Leute sagen dann, ja, bist du in der Fremdenlegion der Kurt Lehner gewesen? Hast du den Namen gehabt? Wir haben ja alle gehört, wir müssen einen falschen Namen annehmen. Das stimmt absolut nicht. Man kann eine falsche Identität annehmen, aber man muss nicht. Der Eckenberger war 5 Jahre lang der Eckenberger in dieser Fremdenlegion. Aber für das Buch, nicht, ich hätte ja denn das Eckenberger, der Name ist einmal zu lang. Das ist ein Grund. Und zum Zweiten hätte ich dann das Buch so in der Ich-Form müssen schreiben. Und dem wollte ich ausweichen. Aber der Kurt Lehner da drin ist schon der Peter Eckenberger.
Mhm. Und wie viel ist sonst Realität 1:1 oder hat es auch viel Fiktion drin?
In diesem Buch hat es eigentlich keine Fiktionen, aber der rote Faden von diesem Buch ist eine Reise in die heutige Fremdenlegion. Es gibt in Baden ein spezielles Reisebüro für Militärköpfe und Geschichtsinteressierte. Und vor rund 10 Jahren hat das Büro die Fremdenlegion auf dem Programm gehabt. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt ist die Zeit reif, wir machen die Reise inkognito. Niemand weiß, dass der Eggenberger selber Fremdenlegionär war. Und dann besucht die Reisegesellschaft beidere Schweizer Männer, Schweizer Frauen, die besuchen in der Provence die verschiedenen Stationen von dieser Fremdenlegion. Und in dieser Reisegesellschaft passiert ein Mord. Und stellt sich dann heraus, dass der Mörder zu dieser Reisegesellschaft gehört. Das ist so die spannende Ausgangslage, der rote Faden, der Mord. Der ist fiktiv, aber die Reise, die ist Realität und aufgrund des Buches haben mich dem vor allem Frauen gefragt, die Eggenberger, die Reise, die hast du erfunden? Sag ich, ja nein, das kann jeder machen. Und aufgrund des Buches eigentlich hat es 3 Reisen gegeben, genau nach dem Buch, alle Stationen, einfach Reisen ohne Mord.
Die Reise gibt es dir auch jetzt noch, wenn wir mal oder?
Also wir müssen sagen, nach 3 Reisen in die Fremdenlegion, wir sollten einmal hören, wenn alles rund läuft. Da war es. Immer tolle Leute. Frau Götz kann Ihnen das bestätigen. Sie sitzt da vorne, sie hat eine Reise mitgemacht. Es ist vor allem die Militärbürokratie, wo mich, die französische Militärbürokratie, in der Schweiz wäre es vielleicht nicht viel besser. Oder ich muss, die Leute wollen die grosse Parade am 30. April, den Viertag von der Fremdenlegion sehen. Und da ist wie Zibelenmerit, da kommen gar Unternehmer aus ganz Europa. Jetzt hat es natürlich Eintrittskarten und ich muss vorher die Reiseteilnehmer einschicken. Jeder wird verifiziert wegen Terrorismusangst, oder? Und komme ich die Liste zurück über, komme ich die Eintrittskarten über, das ist eine dermassen Zitterpartie, dass ich muss sagen, nein, das muss ich jetzt einfach nicht mehr haben. Eigentlich schade, ich habe etwa 200 Leute auf der Warteliste, aber ich glaube, für mich ist der Zug abgefahren.
Du hast vorhin auch noch gesagt, es ist genug gewesen, sonst ist es vielleicht auch, du wirst eingeladen für Vorträge jetzt von mir, wo du sagst, immer über die Fremdenlegion reden, ich möchte auch gerne über etwas anderes definiert werden. Hat man auch mal genug von dem ganzen Thema?
Ja, ich glaube, da bringen sie nicht weg. Das ist ganz verrückt. Also, das war so eine prägende Phase gewesen, gell? Sie heute, also 20 bis 25, vor bald einmal 50 Jahren, das ist wahrscheinlich wie heute, 16 bis 20, das sind einfach prägende Jahre. Also jedes Mal, wenn ich Schuhe anbinde, wenn ich Schuhe binde, auch in der Fremdenlegion, die Springerstiefel, so haben wir die müssen schnüren. Und die Zeit von dieser Zeit, mit so und so viel wenigen Sekunden, sie kommen nicht davon los. Also dieser Quatsch eigentlich, das geht einem nicht all natürlich, aber da geht einem wahnsinnig häufig durch den Kopf, schon klar.
Du hast mir so gerne vorhin gezeigt, und das ist mir vorher, wenn es gestern gewesen wäre, hast du mir die Uniform gezeigt. Ich kann sie so schnell noch holen, dann kann man sie anschauen. Die Uniform von der Fremdenlegion. Und du hast mir so gesagt, wie man die hätte böckeln und alles. Also, das ist noch eben das gestern gewesen. Ja.
Also eben, der junge Abenteurer kommt hier ab. Und in dieser harten Grundausbildung nicht, hat man sich dann irgendwann inneren Dienst, wie die Schweizer Armee, die Fremdenlegion hat das auch gekannt, aber in der Freizeit, also zu Abend um 10 Uhr, außerhalb der Kaserne, mit einem riesigen Brunnen, wie bei uns Frauen im Mittelalter, nicht? Ein Brunnen, ein Trag mit einer so schwarz-braun-grauen Brühe, das war Spülwasser gewesen. Dann die schräg abfallenden Sandsteine und mit einer rauchen Bürste und Geniewäschpulver, das bleibt mir auch ewig, hat man von der Unterhose bis zu der Uniform alles geschrubbt, hat sie dem Spülwasser eben gespült, miteinander ausgewunden, aufgehängt, hat sich organisiert, dass am 9 gestohlen worden ist und am Morgen um 3 hat man sich in der Böckelstube eingefunden und hat da die Falten, Sie müssen dann vielleicht genauer schauen, dann die neckischen Ärmelfalten, dann auf dem Rücken sehen Sie die Querfalten. Und jawohl, der Gallus Hufenus muss noch Akrobatik betreiben. Sie sehen die Falten, sie sehen die Falten in genau vorgeschriebenem Abstand, Millimeter genau. Und wehe, es gibt einen Brandflecken. Und am Morgen um 5:30 ist der junge Legionär wieder frisch da gestanden. Also eben, der Tag hat 25 Stunden in der Ausbildung und die Schikanen, die sind natürlich auch vom Morgen bis am Abend gelaufen. Aber eben, 4 Monate Grundausbildung. Muss man einfach differenzieren.
Auf jeden Fall ist die Ausführung noch, wie wenn es irgendwie gestern gewesen wäre. Zum Schluss vom offiziellen Teil Möchte ich vielleicht noch fragen, du hast wahnsinnig viel gemacht. Bereust du etwas, was du in deinem Leben gemacht hast?
Ja, wissen wir nicht. Wir können keine Antwort geben auf die Frage. Muss einfach offen bleiben. Ja, wenn ich statt Liseli Marie geheiratet hätte, wie wäre es denn gewesen und so weiter. Ich glaube, die Fragen stellen sie sich alle. Wenn ich statt diesem Beruf oder wenn ich hier das Angebot auf Australien angenommen hätte und so weiter. Die Fragen, die kommen einfach. Man kann es nicht beantworten. Bereuen. Natürlich kann ich heute gut sagen, nein, ich bereue es nicht, dank dem Glück, das ich hatte. Nicht? Wenn ich jetzt Bein amputiert wäre, dann würde die Antwort wahrscheinlich anders ausfallen. Schon klar, Sie können mir nachfühlen. Lässt sich irgendwie so nicht beantworten.
Ja, bevor wir eben noch zu ein paar Fragen kommen, vielleicht im Publikum möchte ich den offiziellen Teil abschliessen. Es ist sicher eine spannende Geschichte, um Ihnen lesen, zum Ihnen hören, zum dir zuhören und zum noch mehr kennenlernen über die Person Peter Rickenberger im Buch. Ein bisschen haben wir jetzt erfahren. Die Zeit ist für mich wie im Flug durchgegangen. Danke vielmals zuerst mal fürs Kommen und einen herzlichen Applaus für dich. Danke auch euch fürs Interesse. Bald kann man übrigens den Talk nachhören unter www.kaffeehaus.sg/pc. Und noch ganz kurz auf den nächsten Monat. Gerade gestern hat mir die Frau, die zwei Stöcke ob uns wohnt, für den 16. Dezember zugesagt. Ich möchte nämlich ganz nah da an, nachdem wir jetzt weit weggegangen sind, nämlich ins Linsenbühl. Und ich möchte ein bisschen wissen, wie sie in diesem Quartier war. Sie ist 63 Jahre schon an der Linsenbühlstrasse 77. Und sie kann sicher ganz viel erzählen über unser Quartier, eben über unsere Speiser Vorstadt, wenn ich heute so einmal schön sage.
Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie da gewesen sind, dem Gallus Huvenus, dass er den tollen Betrieb führt und dass er all wieder für interessante Arbeit sorgt. Danke vielmals. Und natürlich versteckt da noch der Herr, der geschaut hat, dass Sie uns alle gut verstehen. Danke vielmals, Philipp. Merci.